Und dann sagte mir die Melanie, ich fahre nicht mehr zurück. Das war einer der schwierigen Momente meines Lebens, kann man sagen.
Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
Plus 1 erzählt Ihnen jede Woche mitten aus dem Leben, manchmal auch von den Rändern des Lebens. Hier oder anderswo geht es den Leuten ja wie den Menschen. Und manchmal treibt uns die Sehnsucht um. Darum geht es auch in der Geschichte von Markus. Er ist mit Anfang 20 nach Kolumbien ausgewandert und wollte sich dort ein Leben aufbauen. Erzählt wird uns seine Geschichte von meinem Kollegen Viktor Koko. Hallo Viktor.
Hallihallo Sonja.
Du berichtest ja hauptsächlich aus Südamerika. Du warst, glaube ich, vor einem Jahr haben wir schon mal zusammen eine Geschichte aus Chile aufgenommen. Jetzt eben Kolumbien und hast selbst ja auch in Kolumbien gelebt. Das trifft sich ja total gut, weil da spielt ja die heutige Geschichte.
Genau, ich habe einige Jahre in Kolumbien verbracht, aber die Vorgeschichte heute beginnt ganz woanders wieder. Ich habe nämlich auch mal in Argentinien studiert und dort an der Universität in der allerersten Vorlesung einen anderen Deutschen kennengelernt, Lukas, mit dem ich bis heute gut befreundet bin. Irgendwann hat Lukas mir mal erzählt, dass er in Kolumbien geboren ist. Und zwar, weil seine Eltern dort Anfang der 80er Jahre gelebt hatten. Das fand ich total spannend, weil Kolumbien, zumindest damals, nicht so ein typisches Auswandererziel war. Und es hat mich dann noch mehr interessiert, als ich Jahre später erstmals nach Kolumbien bin und begriffen habe, wo und wie das war, dieser Ort, wo die Eltern gelebt haben. Nämlich in einem kleinen, abgelegenen, völlig untouristischen Ort an der Karibikküste.
Und der Ort hatte wohl kurz vorher Strom und Wasser bekommen. Es gab vereinzelte Häuser aus Stein mit Eternitdach, niedrig, viel zu heiß. Keine befestigten Straßen, das war alles nur festgefahrener Lehm. Überhaupt kein zweistöckiges Haus, überwiegend aber noch viele Holzhäuser mit Blechdach oder ganz alte noch mit Palmdach. Ne? War damals, würde ich mal schätzen, so vielleicht 6.000, 7.000 Einwohner. Also fußläufig alles gut zu erkunden.
Ja, das ist Markus, der Vater von Lukas, um den es heute hauptsächlich geht. Mhm. Markus ist 66 Jahre alt, er ist in Bonn aufgewachsen, seine Eltern waren Deutsche, aber da ist schon immer eine total spannende Verbindung zu Kolumbien. Eine Großtante von ihm war in den 30er Jahren als Nonne nach Südamerika ausgewandert und zu dieser Tante bestand Kontakt über Briefe. Dieses ferne Land Kolumbien war also schon in der Kindheit und in der Jugend für Markus irgendwie präsent und über diese Großtante kam auch eine Pflegeschwester zu ihm und seinen vier Geschwistern nach Bonn in die Familie. Nach der Schule hat Markus dann eine Lehre als Orgelbauer abgeschlossen, sich etwas Geld zusammengespart und ist dann als frischer 20-Jähriger mit seinem Freund Reinhold aufgebrochen zu einer Reise nach Kolumbien.
Und dann sind wir dann im Herbst 78 mit Bahama Icelandic Airlines über Reykjavik und Nassau in Bahamas Richtung Kolumbien geflogen. Ja, und das war schon ein Wahnsinnserlebnis, also, weil ich mir vorher nicht vorstellen konnte, dass ich auch zu der kleinen Gruppe von Menschen gehören könnte, die auch über den großen Teich fliegen. Ne?
Also da war schon klar, er wandert aus oder war das erstmal so als Abenteuerreise geplant?
Das war die erste Abenteuerreise mit Anfang 20. Mhm. Geplant war, ein Dreivierteljahr da zu bleiben.
Okay, aber doch schon länger dann. Ja.
Ja, und über diese Erfahrung und alles, was danach kam, habe ich mit Markus bei ihm zu Hause in Köln gesprochen. Ich habe sizilianisches Gebäck mitgebracht, die Kaffeemaschine lief ständig und wir sind zurück auf diese Abenteuerreise von den beiden Freunden aus Bonn vor 46 Jahren in Kolumbien. Hm. Ja, und jene eingangs erwähnte Großtante von Markus ist damals in Kolumbien Rektorin an einer Franziskanerschule. Die hat den Jungs ein Empfehlungsschreiben aufgesetzt, mit dem sind sie bei Klöstern und Schulen vorstellig geworden. Und als gelernte Handwerker waren sie super gern gesehene Gäste. Und so sind die beiden dann monatelang durch Kolumbien gereist, haben hier und da gearbeitet für Kost und Logis. Hängen bleiben tun sie in diesem Ort an der Karibikküste, Pasacaballos, auf einer Missionsstation. Das ist ein Außenposten der Diözese von Cartagena, wo die Großtante, die Nonne, auch beste Kontakte hatte. Ja, und Markus sagt, dass sie dort nicht nur die Sozialarbeit gut finden, sondern das Ganze drumherum. Da bleiben sie gleich 4 Monate.
Weil wir so freundlich empfangen wurden, weil es so gut gefallen hat, weil das irgendwie völlig spannend und interessant war, weil eben sich die Erkundung nicht nur auf den Ort Pasacaballos bezog, sondern auf die 20 Orte drumherum. Da fuhr man dann halt hin, um Taufen zu organisieren, Messen zu organisieren, den Priester dahin bringen. Und die Missionsstation verfügte halt über ein Motorboot, Außenborder, kleines, von 18 Fuß Ding, also nicht besonders groß. Also wenn man durch die Bucht von Cartagena fuhr, um den Priester dahin zu bringen, musste man halt relativ früh fahren, weil damit das die Wellen so hoch war, das war mit dem kleinen Nussschale dann nicht mehr so prickelnd. Und wenn einem das Wetter dann doch zu sehr erwischt hat, dann muss man halt in so einem Ort übernachten, dann konnten wir es am nächsten Tag wieder zurückfahren. Das war halt nur für uns völlig spannend alles, ne?
Ja, aber er erzählt es so trocken. Ich stelle mir jetzt gerade vor, Markus schaukelt in einer kleinen Nussschale den Priester von einem Ort zum nächsten Küstenort. Wenn er untergeht, dann ist kein Gottesdienst.
Genau, so finde ich auch total spektakulär. Ende der 70er Jahre, zwei junge Männer aus Deutschland schippern Priester die Küste entlang von Dorf zu Dorf.
Ja.
Ja, nachdem diese neunmonatige Reise dann zu Ende war, wollen beide am liebsten so schnell wie möglich gleich wieder nach Kolumbien, weil es ihnen so gut gefallen hat. Sie suchen einen Auftraggeber und finden den österreichischen Entwicklungsdienst, mit dem sie dann für 3 Jahre in das gleiche Projekt an der Karibikküste gehen können. Es gibt nur einen Haken. Markus muss noch mit Melanie sprechen. Melanie ist seine Freundin. Mhm. Sie sind seit 3 Jahren da zusammen, teilen das Interesse für Politik und sind sozial auch gemeinsam engagiert. Durch diese lange Zeit, die 9 Monate, in denen sie nur Kontakt über Briefe hatten, oft mit Wochen oder Monate Verzögerung, hat es vielleicht auch schon ein bisschen gekriselt.
Ja, FaceTime gab es damals noch nicht.
Ganz andere Zeiten.
Ja.
Und Markus will auf jeden Fall zurück nach Kolumbien. Also sagt er ihr das genauso.
Für mich ist es so wichtig, dass wenn du es nicht willst, ich es trotzdem mache. Das habe ich einfach so ausgesprochen. Ne? Und dann habe ich für mich innerlich gesagt, okay, dann ist das die Entscheidung über die Beziehung. Ne?
Okay, wow, also ganz oder gar nicht, ja?
Ja, das klang für mich auch sehr hart, aber vielleicht auch in dem Alter damals einfach realistisch. Mhm. Er ist dann mit seinem besten Freund Reinhold, der auf der ersten Reise schon dabei war, als Entwicklungshelfer zurück an die Karibikküste nach Pasacaballos. Und die Freundin Melanie ist in Deutschland geblieben.
Mhm.
Melanie hat dann selbst aber eine Entscheidung getroffen, und zwar eine andere als vielleicht erwartet.
Und das hat sie dann überlegt, dass sie es auch machen will. Aber irgendwie ein Jahr später nach uns. Also ich war das erste Jahr mit Reinhold alleine dann in Kolumbien, und sie ist dann auch die Ausbildung gemacht und ist ein Jahr später dazu gestoßen.
Ja, darüber habe ich auch mit Melanie selbst gesprochen. Sie erinnert sich ein bisschen anders, was so die Zeitabläufe angeht. Es sei zum Beispiel relativ früh klar gewesen, dass sie auch als Entwicklungshelferin mit nach Kolumbien will. Dass sie auf jeden Fall, ohne die Ortschaft Pasacaballos oder überhaupt Kolumbien zu kennen, dorthin geht, bezeichnet Markus im Nachhinein als absolut mutig. Ein paar Monate später oder eben ein Jahr, wie Markus sagt, kommt dann auch Melanie an der Karibikküste an und fühlt sich direkt total wohl. Die beiden genießen diese völlig andere, für sie exotische Welt, und ihnen gefällt die Arbeit bei der Missionsstation sehr. Da wird nämlich gerade auch politische Basisarbeit geleistet, mit der sich die drei, denn der Freund Reinhold ist auch noch dabei, gut identifizieren können. Ein bisschen Hintergrund, man muss dazu wissen, es gibt damals in Lateinamerika einen Boom der sogenannten Befreiungstheologie, eine liberale, gesellschaftskritische, ja, katholische Bewegung gegen die Ausbeutung der Armen, und das ist gerade so das große Thema da im Umfeld. Es herrscht so politische Aufbruchsstimmung und die drei sind da mittendrin. Markus und Melanie versuchen zum Beispiel auch bei den Einheimischen so ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass die Bauern ihre Ländereien nicht an die Großgrundbesitzer oder an so Immobilieninvestoren verscherbeln. Und so bei der alltäglichen Arbeit bildet Markus Schreiner aus, Melanie bietet Handarbeitskurse an und bringt die Eröffnung von mehreren Kindergärten in die Wege. Und dabei versucht sie auch immer eine, ja, emanzipatorische, feministische Perspektive einzubringen. Da ist nämlich eine Sache, die ihr zu schaffen macht, nämlich ja der Machismo, also das Machotum im Kolumbien der 80er Jahre. Ständig hört sie Pfiffe oder jemand ruft ihr hinterher. Dieser Latino-Machismo nervt total. Sie als blonde Europäerin ist immer total im Fokus. Aber sie sagt auch, darüber hinaus geht es ihnen gut dort. Die ziehen sogar noch auf eigenen Wunsch in ein kleineres, abgelegenes Dorf, in eine Hütte ohne Strom oder fließend Wasser. Und sie schätzen einfach sehr dieses Gemeinschaftsgefühl dort und ja, die Einfachheit des Lebens. Als sich dann nach 3 Jahren die Frage stellt, ob sie den Entwicklungsdienst nochmal verlängern wollen, ist trotz der Schwierigkeiten, die es natürlich gibt, die Antwort schnell klar.
Haben wir auch gar nicht lange darüber diskutiert. Also Melanie hat es dann so weit eingelebt, dass sie das, für mich klar, ich will verlängern. Ne? Ich will auf jeden Fall jetzt nicht Zelt abbrechen. Ich habe mich gerade dann gut eingegroovt und irgendwie das Ausbilden hat mir Spaß gemacht. Und mit den Jungs, das war einfach nett. Ich hatte überhaupt keine Ambition, zurückzureisen. Ne? Also haben wir dann verlängert, das war nur ein Briefwechsel. Dann hingen direkt noch 2 Jahre dran. Dann waren es dann insgesamt 5 Jahre unter Vertrag.
Ja klar, weil wenn man sich erstmal so eingelebt und eingearbeitet hat, ne, da sind 3 Jahre schnell rum, warum nicht länger bleiben?
Genau, die beiden waren Anfang 20, Mitte 20 und hatten dann schon 3, 4 Jahre in Kolumbien gelebt, und es soll dann nochmal 2 Jahre weitergehen, das ist der Plan. Doch dann passiert etwas, was nicht geplant ist, Melanie wird schwanger.
Musik.
Viktor, also Melanie erwartet ein Kind. Was bedeutet das für das Paar, die ja gerade ihren Aufenthalt in Kolumbien verlängert haben?
Ja, ich habe nachgefragt, ob das ein Grund war, vielleicht zurückzugehen, aber das war gar kein Thema. Trotzdem ist die Reaktion ein bisschen unterschiedlich. Melanie ist sich zu dem Zeitpunkt nicht sicher, ob sie überhaupt Kinder haben will, aber Markus will unbedingt.
Für mich war das so, ich war ja noch relativ jung, ich war noch gerade mal 25. Aber in so einem Ort, alle haben Kinder, alle haben Jungkinder, das funktioniert irgendwie super. Ich sag, was die können, kann ich auch.
Das ist so eine sportliche Einstellung.
Ja, sie entscheiden sich auf jeden Fall dafür, das Kind zu bekommen. Die Schwangerschaft verläuft gut. Melanie erzählt, dass sie selbst hochschwanger noch auf der Leiter steht und Handwerksarbeiten macht, was irgendwie auch so emanzipatorisch ist, so beschreibt sie das. Geplant ist, dass sie kurz vor der Geburt zu den Freunden aufs Festland ziehen. Das Dorf, in dem sie leben, liegt auf einer durch einen Kanal abgetrennten Halbinsel. Aber dann eines Nachts im Dunkeln steht Melanie plötzlich vor Markus. Die Fruchtblase ist geplatzt. Und jede Möglichkeit, um in eine Klinik zu fahren, ist viele Stunden entfernt. Es gibt keine Chance, die Halbinsel oder überhaupt das Dorf zu verlassen.
Ja, dann war es ganz schnell klar, wir können nur das machen, was alle anderen Mütter in dem Dorf auch machen. Sich auf die Fachkräfte im Dorf konzentrieren. Es gab so eine autodidaktische Hebamme, die schon das halbe Dorf auf die Welt gebracht hatte. Uralte Frau, fast völlig blind.
Schon allein, wie er das formuliert, die autodidaktische Hebamme und dann auch fast völlig blind. Krass.
Ja. Markus stürzt also aus der Hütte, informiert über einen Nachbarn diese Hebamme, die deutlich über 70 ist. Die ist schnell da, bringt noch eine andere resolute Helferin mit. Und die Hebammen beten, schicken Markus los, ein bestimmtes Kraut von draußen zu holen. Das wird mit Öl über Melanies Bauch gepinselt. Die Geburt beschreiben Markus und Melanie beide als sehr schwierig. Am Ende wird das Baby unter vollem Körpereinsatz geholt. Die alte Hebamme dabei immer mit einer Zigarette im Mundwinkel, erinnert sich Melanie. Und das alles nur mit dem Licht einer Petroleumlampe.
Wow.
Aber dann ist er da.
Und als der Lukas da draußen war und wir ja nichts hatten, also bin ich in unser Nähkästchen gegangen, hab da Binsfaden rausgeholt. Nabelschnur damit abgebunden, dann mit der stumpfen Nagelschere den Nabel abgeschnitten. Ne? So war das halt. Plazenta, die Nachgeburt kam da noch raus. Ne? Und dann habe ich einen Auftrag bekommen, die sollte ich draußen vergraben. Also habe ich mir die Plazenta geschnappt und habe die draußen vergraben.
Und so ist dein Freund Lukas auf die Welt gekommen. Wahnsinn.
Genau, total spektakulär. Ja, nach dieser dramatischen Geburt bleiben die beiden erst, die drei, erstmal ein paar Wochen im Hauptort bei Freunden, aber dann beziehen sie als kleine Familie wieder ihre Hütte auf der Halbinsel. Sie unterstützen sich gegenseitig und genießen den Rückhalt im Dorf. Und wenn sie morgens die Haustür öffnen, stehen dann nämlich die Nachbarskinder, um sich um das einzige weiße Baby im Ort kümmern zu dürfen.
Ach so.
Ja, der kleine Lukas wird herumgereicht wie eine Pralinenschachtel.
Du hast immer Babysitter, du musst gar nicht drum kümmern. Die standen schon Schlange quasi, ne?
Ja, auch das Elternsein funktioniert gut, so beschreiben sie das. Es gibt also eine befriedigende Arbeit, schöne Kontakte, freundschaftliche Beziehungen. Nur zwischen den beiden läuft es vielleicht manchmal nicht mehr so gut. Sie hatten immer auch mal schwierige Phasen vorher. Aber jetzt scheint es so, als würden sie sich so ein bisschen auseinanderleben. Und dann kommt aber erstmal noch die Frage auf, wie es nach diesen 2 Jahren Verlängerung, also nach insgesamt 5 Jahren in Kolumbien, weitergehen soll.
Als dann Lukas geboren war und die Zeit des Vertrages sich dem Ende neigte, stellte sich natürlich die Frage, und was jetzt? Ne?
Markus will unbedingt bleiben. Mit dem befreundeten Reinhold und dessen einheimischer Frau haben die 4 ein Grundstück gekauft und die beiden jungen Männer wollen einen Handwerksladen eröffnen. Markus hat sich auch größere Schreinereimaschinen zum Arbeiten zugelegt. Also ja, ein richtiger Plan, sich langfristig in Kolumbien niederzulassen.
Nächtelange Gespräche hin und her. Auf jeden Fall haben wir irgendwann quasi einen Deal gemacht. Und zwar sah der so aus, dass wir gesagt haben, für einen begrenzten, definierten Zeitraum, ich glaube, wir hatten 3 Jahre gesagt, blieben wir in Kolumbien. Ich habe sie überzeugt, mal so sagen. Also hat sie auf eingelassen. Das war der Punkt. Vielleicht von Ermangelung einer anderen Perspektive. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Die sie nicht gesehen hat oder sich nicht eröffnet hat vielleicht. Oder vielleicht doch noch ein Restglauben daran, dass das irgendwie funktioniert.
Ich denke so, aber du hast ja Melanie so beschrieben als schon Feministin und da jetzt bei Markus denke ich so, na, vielleicht kommt da schon doch auch ein bisschen Machismo durch, oder? So, er ist schon sehr resolut.
Ja, zumindest was diese Entscheidung angeht, hat Melanie es ein bisschen anders erzählt. Sie meinte, sie war auch davon überzeugt. Mhm. Also sie hat sich nicht irgendwie nach ihm gerichtet.
Ah, okay.
Ja,
dann lässt, bin ich beruhigt.
Sie lässt sich vielleicht darauf ein, aber sie hat selbstständig nach Jobmöglichkeiten in den nahegelegenen Städten Ausschau gehalten, bekommt erste Zusagen für eine Anstellung als Logopädin, das war ihr Ausbildungsberuf. Es scheint also alles seinen Gang zu nehmen, bis die beiden wenige Wochen später nochmal nach Europa reisen, um eigentlich nur offiziell diesen Entwicklungsdienst zu beenden. Dann kommt eines Tages ein Gespräch, das alles umwirft.
Und dann sagte mir die Melanie, ich fahre nicht mehr zurück. Das war ein schwieriger Moment in meines Lebens, kann man sagen. Das kam für mich wie der Schlag mit dem Vorschlaghammer.
Oh, du hast eben richtig so eine Geste gemacht, als würdest du dir einen Dolch ins Herz stechen. Damit habe ich jetzt auch echt nicht gerechnet, muss ich sagen.
Ja, vor allem für Markus bricht da eine Welt zusammen. Also oder zumindest eine Lebensperspektive.
Da war nicht lange zu diskutieren. Es war ein Entschluss, den sie mir kundgetan hat. Mir war relativ schnell und völlig klar. Und es lag nur an mir, mit darauf zu reagieren, mich darauf einzulassen oder mich auf mein Ding zu konzentrieren.
Ich habe auch mit Melanie darüber gesprochen und wie ich vorhin gesagt hatte, aus ihrer Sicht war das gar nicht so plötzlich, sondern eher so ein schleichender Prozess. Sie wollte in Kolumbien bleiben, hat dann aber während der Zeit in Deutschland eine Distanz entwickelt und gemerkt, wie sehr sie der Machismo frustriert und anstrengt und wie viel unbedachter sie als Frau in Deutschland leben kann und vielleicht auch, worauf sie unbewusst in dem kleinen konservativen Dorf verzichtet hatte. Für Melanie ist klar, es gibt kein Zurück, ja, und Markus steht vor einer schwierigen Entscheidung.
Zusammengefasst kann man sagen, es gab zwei Optionen. Entweder ich packe mir Lukas und fahre wie geplant wieder zurück, weil die Option, dass Lukas mit der Mutter bleibt, die war nicht. Also hätte sie nicht gewollt, ich hätte ihn auch nicht hergegeben. Ne? Also das war eindeutig, das war die eine Option. Die andere Option war, ich füge mich dem, muss mich quasi geschlagen geben und unter der Vorstellung, vielleicht die Familie retten zu können, hier zu bleiben.
Ja, er sagt, gefühlsmäßig lag es ihm 100-mal näher, Lukas zu packen und gleich wieder in den Flieger nach Kolumbien zu steigen.
Schon krass.
Aber den 2 Jahre alten Sohn dann da alleine großziehen, dann noch dieses Geschäft aufbauen mit Reinhold und dann auch trotz aller Schwierigkeiten alleine zu sein, ohne niemanden Stützendes oder Beratendes an der Seite zu haben, das hat ihn dann doch unsicher gemacht. Ja, und sie bleiben also in Deutschland. Die kleine Familie kommt erstmal bei Markus' Eltern unter, bevor sie dann nach Köln zieht. Aber die Entscheidung schmerzt. Mhm.
Winter war okay, da war einfach, ich weiß, ich bin jetzt woanders, aber als hier anfing Sonne, es wurde warm, blauer Himmel, kommen mir heute noch die Tränen. Nee, das hat mich echt gequält.
Das hat ihn richtig die Sehnsucht wieder gepackt auch, ne?
Genau, war ich auch überrascht, wie so viele Jahre später ihn das nochmal so bewegen kann, ne? Dieser Rückblick. Die Idee mit der Rückkehr nach Deutschland, wenigstens die Familie retten zu können, klappt aber nicht. Auch in dem neuen Umfeld gibt es keinen Neustart. Nach 1,5 Jahren kommt es zur Trennung. Markus übernimmt das volle Sorgerecht, was damals als alleinerziehender Vater gar nicht so unkompliziert ist. Mhm. Melanie verlässt Deutschland bald wieder und geht für viele Jahre in die USA. Und so traurig das Ganze ist auch irgendwie eine Erleichterung, sagt Markus.
Nachdem wir uns dann sie ausgezogen, das war ja quasi dann die vollzogene Trennung. Ich glaube, die ersten paar Stunden war ich traurig, weil irgendwie jetzt Fakten geschaffen wurden. Und danach ganz schnell war das so, jetzt kann das Leben anfangen. Irgendwie völlig positiv eigentlich.
Oh, das ist aber krass. Das ist ein harter Schnitt. Und dann so umschalten.
Ja, vielleicht diese positive Energie, die man nach einer gut verarbeiteten Trennung auch empfindet. Mit Blick nach vorne.
Denkt Markus darüber nach, dann doch noch nach Kolumbien zurückzukehren, Viktor?
Nein, weil er sich nämlich auf dieses neue Leben in Deutschland dann voll einlässt. Mhm. Und auch, weil sein Visum in Kolumbien mittlerweile abgelaufen ist und ein neues zu bekommen quasi unmöglich gewesen wäre. Die Tür Kolumbien ist definitiv zu. Er reist zwar noch ein paar Mal auch mit Lukas rüber, aber immer nur zu Besuch, beziehungsweise auch um den Verkauf seiner Schreinerei und der Maschinen abzuwickeln. Als Lukas gerade mal 6 ist, schickt ihn Markus sogar mal alleine für 3 Monate nach Kolumbien, wo der Kleine dann bei seinem Freund Reinhold lebt. Aha. Aber sein Leben baut Markus sich in Deutschland auf. Er öffnet eine Schreinerei in Köln, ein neuer Freundeskreis entsteht. Manches ist nicht so einfach als Alleinerziehender, aber er wird auch nochmal Vater und lernt dann mit Ende 30 seine Frau fürs Leben kennen.
Für mich habe ich dann irgendwann erkannt, beschlossen, dass letztendlich die Heimat das ist, wo du ein soziales Umfeld hast. Das kann überall sein. Und ich muss sagen, ich hatte dann hier in Köln wirklich gute Freunde und ein gutes soziales Umfeld und habe mich aufgehoben gefühlt.
Das muss man sich ja auch erst irgendwie wieder aufbauen, denke ich mir. Er war ja schon eine lange Zeit, 5 Jahre in Kolumbien. Und ich frage mich die ganze Zeit, hegt er oder hat er gegenüber Melanie so eine Art Unmut auch gehegt, weil diese Tür Kolumbien dann ja zu war?
Nee, er hat diese Entscheidung angenommen und versucht nicht zu sehr auf das Vergangene zu blicken, sondern sich nach vorne orientiert. Kolumbien war auch immer dann noch präsent, entweder auch durch diese Nostalgie und Sehnsucht, aber auch einfach mit einer positiven Beziehung in seinem Leben. Er war immer mal wieder da, manchmal vergehen aber auch 10 Jahre, in denen er gar nicht hinreist. Als sein letztes Jahr überraschend seine Frau stirbt, hat sein Sohn Lukas, Ende 30 mittlerweile und selbst Vater von 2 Kindern, eine Idee. Mit den 3 Generationen machen sie nochmal eine gemeinsame Reise nach Kolumbien, zurück zu den Wurzeln.
Das ist sozusagen die innere Verbindung zu Kolumbien, auch durch den Anstupser von Lukas, direkt wieder viel größer geworden.
Ja, nach dieser Reise hat dieser Sehnsuchtsort Kolumbien jetzt wieder im Leben von Markus mehr Platz eingenommen. Er will jetzt im Winter wieder hin, plant mit seinem Freund Reinhold, der dort geblieben ist, wie die neue Solaranlage auf dem mittlerweile großen Baumarkt installiert werden soll und wie man dabei auch die lokale Bevölkerung einbinden kann. Also fast wieder sowas wie Entwicklungszusammenarbeit. Aber nostalgische Gefühle kommen nicht auf. Das Dorf hat sich verändert und sowieso ist Markus eben auch nicht der Typ für sowas. Ich habe ihn mehrmals gefragt, ob er über die Jahre mit dieser damaligen Entscheidung, die ja eigentlich gar nicht seine war, gehadert hätte oder ob er sich gerade am Anfang unterbewusst so eine Rückkehr für irgendwann vorgegaukelt hätte, um die Sehnsucht zu stillen. Aber er beschreibt immer wieder diesen Blick nach vorn.
Also bereut tue ich nichts. Das war eine Typusfrage. Ich sag mal, jede Entscheidung, jeder, alles, was passiert, ist irgendwas gut. Wäre es nicht so gelaufen, wäre irgendwas völlig anders eingestiegen. Dann würde ich über einige Dinge, die ich heute sehr wertschätze, auch nicht da sein. Also dafür aber andere. Das ist müßig. Das ist vorbei. Da kann ich mir nur überlegen, was mache ich heute? So, was anderes ist Schnee von gestern.
Ja, aber diese 5, 6 Jahre sogar, ne?
Ja.
In Kolumbien haben Markus trotzdem sein Leben lang begleitet. Bis heute in seinem sehr herzlich eingerichteten Haus in Köln-Ehrenfeld finden sich überall Referenzen zu Kolumbien. An der Wand ist ein großes Karibikmotiv. Über den Stuhl hängt so eine dieser typischen kolumbianischen Umhängetaschen. Ja, und in seinem fast tropischen Atrium wächst sogar eine Maracuja-Pflanze. Er hat aus seiner Zeit in Kolumbien ganz viel mitgenommen. Kenntnisse, Kultur, ja, Lebenserfahrung und auch beibehalten.
Und da finde ich, also da hat man dann so das Gefühl, die Tür ist dann zu, das ist zwar abgeschlossen, so wie er das beschreibt, dieses Kapitel, aber es lebt ja trotzdem in ihm weiter dann, ne?
Genau, und da nehme ich auch für mich so viel mit irgendwie. Ich habe auch schon viele Jahre in Südamerika gelebt und mache mir oft Gedanken darüber, was es wirklich heißt, auszuwandern. Auch wenn heute dieser Schritt nicht mehr so riesig ist vielleicht wie vor 40 Jahren oder darüber, wie es ist, zurückzukommen. Und ich kann sagen, dass aus meiner Neugierde für diese Person, die an einem aus deutscher Perspektive wirklich außergewöhnlichen Ort lange gelebt hat, ist auch so ein bisschen Bewunderung geworden. Bewunderung dafür, wie man unerwartete Kurven im Leben mit Schwung nach vorne nutzt.
Also was die Lebenserfahrung gezeigt hat, ist, alles ist zu irgendwas gut. Und irgendwie kein Weg ist eine Sackgasse eigentlich. Also, zumindest für mich habe ich das so erfahren. Ich bin, glaube ich, ein positiv denkender Mensch. Also das hilft. Das Schlimmste ist, glaube ich, keine Entscheidung zu treffen.
Vielen Dank, Viktor Coco, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
Sehr gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
Und mehr Plus-1-Geschichten dieser Art finden Sie natürlich jederzeit in der Deutschlandfunk-App. Da können Sie uns auch abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh. Und wir freuen uns auch sehr über Ihre Bewertung. Plus 1 müsste eigentlich plus 2 heißen. Wir haben nämlich jede Woche 2 neue Podcast-Folgen für Sie. In der anderen aktuellen Folge dieser Woche habe ich meinen Lieblingstrainingspartner Willem Retzlaff zu Gast. Wir sind dieses Jahr schon mehrere tausend Kilometer Rennrad zusammengefahren. Als ziemlich ungleiches Duo. Er ist nicht mal halb so alt wie ich und trotzdem oder gerade deswegen haben wir gerade einen Radabenteuerurlaub hinter uns, von dem wir Ihnen berichten.
Das Gefühl, unabhängig zu sein und natürlich auch so, wenn man abends am Zeltplatz ankommt, dieses Gefühl, so eine lange Strecke jetzt einfach so gefahren zu sein mit seiner eigenen Kraft, ohne, sag ich mal, von einem Motor angetrieben zu werden und dann halt auch wie sozusagen eine Schnecke, sag ich mal, das Haus mit sich zu nehmen und dann einfach schlafen und dann am nächsten Tag wieder weiter.
Plus Eins ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Autor Viktor Koko, Redaktion Emily Ulbricht, Technik Frank Klein, Producerin Bettina Conradi und moderiert habe ich Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt sie hier Utz Träger. Bis dann, tschüss.